Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch nochmal von hier vorne. Die meisten von euch habe ich ja schon persönlich begrüßen können. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Sind gestern Abend schon gekommen, waren bei Fuchsens zu Gast. War sehr schön. Schön, die Gemeinschaft mit euch auch genießen zu dürfen. Und ich starte auch mit Grüßen. Wir wohnen jetzt seit 2 Wochen in einem Drei-Generationen-Haus unter einem Dach. Ganz unten im Keller der Samuel in der Studentenbude, aus der ich vor 30 Jahren selbst ausgezogen bin. Viele Grüße vom Samuel, kennen die meisten ja. Und die Eltern wohnen bei uns jetzt 2 Stockwerke über uns unterm Dach. In der Wohnung sind sie vor 2 Wochen eingezogen, haben in Rekordzeit alles ausgepackt und sich eingerichtet. Das ging wirklich ganz, ganz wunderbar. Sowohl der Umzug selbst, der schon ein großer Berg war, auch für die Schwiegereltern. Aber da hat Gott sehr viel Gnade gegeben. Da haben wir auch gespürt, dass viele Leute da auch mit dran denken. Viele Geschwister das im Gebet mitgetragen haben. Es war dann noch ein Wintereinbruch, der dann auch uns dann in der Nacht vor der Rückfahrt dann auch ereilt hat. Ging dann aber alles sehr glimpflich ab und wir haben das alles sehr gut hinbekommen, hatten auch bei uns zu Hause dann viele helfende Hände und es hat alles wunderbar funktioniert. Und sie fühlen sich sehr wohl, sind sehr gern in der Wohnung, haben es ganz schön eingerichtet, zum Teil mit den Möbeln, die sie mitgebracht haben, zum Teil mit neuen Möbeln und lassen ganz, ganz herzlich grüßen und danken einfach auch für das Begleiten von eurer Seite. Also es war für uns eine schöne Erfahrung, ist für uns alles noch sehr neu, sehr frisch. Aber wir sind sehr froh und glücklich. Ja, war für uns natürlich auch, vor allem für Claudia, auch eine ganz schöne Anspannung. Aber jetzt ist es alles so weit geworden, dass wir jetzt ein neues Lebensgefühl bei uns im Haus auch haben. Genau. Ja, gerne, nehme ich gerne mit. Ja, Hoffnung ist das große Thema heute. Ich kann manchmal gar nicht so richtig sagen, wie der Gedanke kommt, über was man sprechen sollte, könnte, müsste. Ich habe schon viel über Glauben gesprochen, über Lieben gesprochen, über Liebe Gottes gesprochen. Hoffnung an sich als Thema kommt immer vor, es geht ja gar nicht anders, klar. Aber als Hauptthema über den Wortdienst hatte ich das so noch nicht und habe das dann mir gewählt. Den Vorteil hat man ja, dass man keine Vorgabe bekommt, sondern das, was einem selber aufs Herz gelegt wird, dann auch verarbeiten darf und das ist ein sehr großes Thema. Ich habe eine Versliste erstellt mit dem Begriff Hoffnung, die ist sehr lange natürlich und habe dann auch versucht, so einen roten Faden durch das Wort Gottes, was das Thema Hoffnung angeht, zu legen. Begrenze mich da wirklich aufs Neue Testament, obwohl es auch viele alttestamentliche Stellen gibt, aber das lässt sich einfach nicht von vorne bis hinten so durchdeklinieren und natürlich reicht das Thema Hoffnung auch viel ins Alte Testament zurück, weil das Neue Testament ohne das Alte Testament ja gar nicht verständlich ist, ja, ganz klar. Also Hoffnung ist ja grundsätzlich ein sehr positiv besetzter Begriff. Wer kennt da nicht den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja? Oder auch eine zutiefst im Menschen verankerte Empfindung oder Trieb auch zu sagen, Prinzip Hoffnung, das ist dann schon ein bisschen ironisch, sarkastisch, so Prinzip Hoffnung, wenn man eigentlich gar nicht mehr so richtig weiter weiß, guckt man mal auf sich so ein bisschen weiter, wie es gehen könnte. Das Prinzip Hoffnung begegnet mir relativ oft auch im Geschäftsleben, muss ich ehrlich sagen, wenn man im Vorentwicklungsbereich tätig ist, wenn nichts, dann versucht man natürlich zu überlegen, was könnte man neu entwickeln, welches neue Produkt könnte man auf den Markt bringen, was könnte man am Produkt auch verbessern. Und klar, Automobilindustrie, wer da tätig ist oder auch viele andere Geschäftszweige, da ist eine Riesentransformation im Gang, gibt es ja fast keine Nachrichtensendung, wo das nicht thematisiert wird. Und da ist sehr viel Ungewissheit da und sehr viel Hoffnung auf der anderen Seite und sehr viel Angst auch auf der anderen Seite. Ja. Und wir sind als Gläubige ganz klar mit einer Hoffnung ausgestattet, ja. Und wenn es dann manchmal auch heißt, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren, ja, das gilt für uns ganz und gar nicht. Das werden wir heute Morgen sehr schön sehen, ja, dass das im Wort Gottes sich so durchzieht und dass diese Hoffnung, ja, die wir haben auf das, was kommt, was wir auch empfangen haben und was wir damit, dass wir den Geist Gottes empfangen haben, auch ein Hoffnungsgut empfangen haben und dass Hoffnung mit unserem Glauben ganz direkt und unmittelbar verknüpft ist. Und Glauben ohne Hoffnung und Hoffnung ohne Glauben es eigentlich gar nicht gibt. Und ich habe mir lange überlegt, wie überschreibst du denn den Dienst? Ja, einfach nur Hoffnung ist ja keine richtige Aussage, sondern habe dann Hoffnung des Glaubens am Ende dann gewählt und habe dann ganz schön lange dazu gebraucht, um das dann so auch zu definieren. Und natürlich auch Hoffnung für alle. Ich denke, das ist für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass das auch grenzenlos einfach ist und dass unser Vater im Himmel nicht nur einige wenige im Blick hat, sondern aus den wenigen Auserwählten dann letztendlich dann auch seine gesamte Schöpfung und alle zurechtbringen will und er dann alles in allem dann auch sein wird. Und sicher kennt ihr alle den Dreiklang des paulinischen Evangeliums. Ja, ich habe ihn schon am Anfang quasi vorweggenommen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, und da möchte ich einsteigen und natürlich dann auch an den Anfang gleich stellen, Hoffnung allein gibt es nicht, sondern hat auch immer den direkten Bezug, sehr starker Bezug zur Glaube und sehr starker Bezug auch zur Liebe. Ja, und Paulus hat es in seinen Briefen sehr stark betont, aber nicht nur bei Paulus finden wir das, das zieht sich durch das ganze Neue Testament durch das ganze Wort Gottes durch. Ein Beispiel haben wir da mit den Thessalonichern. Da schreibt Paulus am Beginn des ersten Thessalonicherbriefes: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euer Erwähnen in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens oder eures Wirkens im Glauben und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Da kommt also in einem Satz quasi Glaube, Liebe, Hoffnung vor. Und die Thessalonicher sind ja wirklich eine uns als vorbildliche Gemeinde von Paulus vor Augen gestellt in seinen Briefen. Und er schlägt gleich in den ersten Zeilen des ersten Thessalonicherbriefs sozusagen diese drei Pflöcke ein, an denen man auch eine vorbildliche, eine gesunde, eine gute Gemeinde festmachen kann. Die Thessalonicher waren ja in ihrer ganzen Umgegend bekannt für die Umkehr, die sie vollzogen hatten, als sie zum Glauben gekommen waren, die Veränderungen, die dadurch mit ihnen geschehen war. Und ihr Wegen im Glauben war nach außen hin sichtbar. Und die Bemühung der Liebe war jetzt kein verkrampfter Missionsdienst, sondern die haben das umgesetzt, was sie geschenkt bekommen haben und haben die Liebe Gottes weitergegeben, hatten den Antrieb, diese Liebe Gottes in einem Dienst auch an ihren Mitmenschen auszuüben und auch aneinander. Ja, und das war ihnen ein wichtiges Anliegen, was auch untermauert war von der standfesten Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, das Ausharren, Geduld, Standhaftigkeit in den Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus war in ihnen vorhanden. Die Hoffnung der Herrlichkeit, Kolosser 1, Vers 27, ist wahrscheinlich die Stelle, die viele von euch direkt assoziieren, wenn sie das Thema Hoffnung hören. Ja, das war bei der Gemeinde sehr, sehr stark verankert. Es war eine sehr stark erwartende Gemeinde. Ja, und deswegen ist ja gerade im ersten Thessalonicherbrief ja auch das vierte Kapitel, wo die Entrückung beschrieben wird, so zentral uns bekannt. Es war eine wartende Gemeinde, die dachte, der Herr kommt sehr, sehr bald wieder und die verunsichert war, als dann viele gestorben sind und gesagt haben, das passt eigentlich nicht zu unserer Erwartung. Wir denken, der müsste doch jetzt bald kommen und jetzt sterben die Menschen. Paulus hat dann gesagt, macht euch da keine Sorgen. Die beerdigt werden, ich habe ja gestern mit der Veronika auch ein Beispiel dafür, ja, die werden beerdigt, ja, aber wir kommen denen bei der Entrückung nicht zuvor. Die werden dann, wenn wir entrückt werden und der Herr uns entgegenkommt, werden die auferstehen, ja, und zusammen mit uns dann emporgerückt werden, dann zum Herrn. Das ist im Prinzip die lebendige Erwartung, die hatten und die dann quasi schon zu einer Verunsicherung hat, geführt hat, nachdem dann eben viele Gemeindeglieder, viele vielleicht nicht, aber immer mehr Gemeindemitglieder dann eben auch gestorben waren. Also es ist eine sehr starke Erwartung, die sie hatten. Die Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus war da sehr konkret. Ja, die hatten wirklich die Annahme, dass das kurz auch bevorstehen würde. Wenn wir jetzt überlegen, das war über 2000 Jahre später, immer noch in Anführungsstrichen am Warten sind und diese Hoffnung für uns, in uns genauso lebt wie in den Thessalonichern. Und ich habe das selbst erlebt in jüngeren Jahren als Teenager. War ich eben auch in Arosa bei der Freizeit von Arthur Muhl 1979, 80 Und da war diese Erwartung extrem lebendig. Es war die Generation der Väter, ja, die Gnade und Herrlichkeit dann aufgelegt haben nach dem Krieg, ja, und nach der Gründung des Staates Israels 1948 war das klar, das ist jetzt die letzte Phase, die jetzt anbricht, jetzt kann es nicht mehr lang gehen, ja, bis der Herr wiederkommt. Ja. Und es war völlig glasklar für alle, das Jahr 2000 wird für uns die Gemeinde, da sind wir auf jeden Fall nicht mehr da. Ja. Ich habe da ganz menschlich reagiert und gesagt, ich wollte eigentlich auch Familie gründen, Kind kriegen. Ja, damals war ganz konkret ein tolles Fahrrad in meiner Planung, ja, wo ich dann tatsächlich dachte, die Zeit, das Geld zu sparen, reicht nicht mehr aus, bis ich das Fahrrad dann kriege. Also so war man dann als Teenager halt gepolt, ja, ganz materiell. Kann ich mich noch so lebendig war das, ja. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das war ganz falsch, was man da hat man die Leute da in eine ganz falsche Richtung gewiesen. Nee, man hat eine ganz extrem intensive Erwartung erzeugt. Ja? Und das ist ein wesentliches Kennzeichen auch unseres Glaubens, diese Erwartung und diese Hoffnung, die wir auch haben. Ja? Keine Hoffnung, die jetzt ganz, sage ich mal, stark nur auf das Jenseits ausgerichtet ist und uns im Dienst diesseits vergessen lässt, was unsere ganz normale alltägliche Pflicht auch ist, ja, unser Brot zu verdienen und unser Leben ordentlich zu führen, wie es uns Paulus ja auch schreibt. Ja. Aber wir haben diesen Bogen ins Jenseits, den wir spannen in unserem Denken, in unserer Hoffnung. Und wir haben es heute Morgen auch gesagt, ja, als es darum ging, was in Zukunft alles wird, dass wir sagen, da sind wir wahrscheinlich eh nicht mehr da. Ja, wenn ich jetzt her 2050, ja, dann die Menschheit auf der Erde, die Bevölkerung Maximum erreicht, 10 Milliarden Menschen werden es dann sein. Ja, und was bis 2050 alles CO2-frei und was weiß ich was sein soll, ja, wenn ich die Zahlen so sehe, ja, da denke ich, na, da bin ich dann, da bin ich ja 84. Und denke dann aber auf der anderen Seite, sind wir so lange noch da? Wahrscheinlich nicht. Wir wissen es nicht. Ja? Also wir müssen das unserem Herrn überlassen, wann er kommt. Ja? Aber es schwingt bei uns immer mit, wenn wir in so Jahreszahlen 20, 30, 40, 50 denken, dass wir immer denken, ja, kann sein, kann nicht sein, was da jetzt erzählt wird, aber sind wir da überhaupt noch da? Die Entscheidungen treffen für 2040 und 50, die werden die Politiker und die Kommissionen, die Vertreter, die da sitzen, die werden auf jeden Fall nicht mehr da sein. Und ich glaube auch, das wird auch ganz anders kommen, wie das heute vorausgesagt wird. Aber das nur am Rande. Tatsächlich ist so, dass wir eine ganz andere Hoffnung haben, dass wir in einer anderen Dimension denken, ja, und sagen, wir hoffen drauf, mit unserem Haupt, Jesus Christus, als Glieder des Leibes vereinigt zu werden. Und wir haben da einen Erbteil am ganzen All. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, das ganze All zurechtzubringen. Hoffnung der Herrlichkeit ist was Unfassbares für jemanden, der den Geist Gottes nicht hat. Eine Torheit, eine Verrücktheit. Ja. Aber für uns ist es ganz präsent und ganz konkret eine Erwartung unseres alltäglichen Lebens. Und ich frage mich oft, wie Menschen, wie gesagt, ich sage das oft, auch von hier vorne, ich habe keine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich nicht an Gott geglaubt habe. Ich wurde da so reinerzogen und habe das nie so verworfen. Ich hatte den Glauben immer. Ja. Deswegen fällt es mir auch ein Stück weit schwer, mich in die Lage von jemandem zu versetzen, der einfach das gar nicht hat und gar nicht kennt. Ja. Ich kann da einfach nicht mitreden. Mir fehlt da die eigene Erfahrung. Und ich kann auch gar nicht verstehen, wie so jemand ein Stück weit auch zurechtkommt, ohne diesen Gottesbezug im Leben, ohne diese Hoffnung. Ich kann aber verstehen, dass man dann versucht, sich Ersatzreligionen zu schaffen, ja, was wir um uns herum ja auch sehen, ob das jetzt Sport oder Ernährung oder Klimarettung oder was auch immer ist. Ja. Die Menschen suchen sich ja irgendwo Ersatzreligionen. Und gerade das Klimathema, die Welt zu retten, ist natürlich eine super Sache, ist ein super Ziel, super sinnstiftend. Das ist die perfekte Ersatzreligion. Ja. Und wenn man das mal grundsätzlich so verstanden hat, ja, dann wird einem auch klar, dass die Menschen bereit sind, da alles gegen alle Vernunft auch alles zu investieren. Also genauso verständnislos, wie wir gegenüber Leuten vielleicht reagieren, die sich irgendwo festkleben, ja, reagieren ja die Leute auch auf uns, wenn wir ihnen sagen, was wir glauben. Ich habe gedacht, du bist hier ein Ingenieur, Naturwissenschaftler, wie kannst du sowas glauben? Ja? Passt überhaupt nicht ins Bild. Ja? Und so gibt es schon eine sehr große Kluft zwischen Menschen, die eben einen Glauben haben und eine Hoffnung, ja, die ganz anders aussieht als diejenigen, die diese Hoffnung nicht haben. Und doch dürfen wir wissen, dass eigentlich Gott es so bestimmt hat, dass alle in seine Herrlichkeit mal kommen. Alle zurück in seine Gemeinschaft kommen, auch wenn sie heute meilenweit davon weg sind und auch wenn der Keil, den man auch zwischen Menschen, die im Glauben sind und im Unglauben sind, durch alles, was entwickelt wird, durch alle gesellschaftlichen, auch technischen Entwicklungen vorangetrieben wird, wird die Schere immer größer. Ja, das muss man einfach sehen. Die Entwicklungen sind da klar festgelegt. Du hast es in deinem Gebet auch sehr stark thematisiert, Thomas. Wir erleben eine Entwicklung, die ganz und gar weggeht von Gottes Geboten und Ordnungen, ja, die Menschen aber auch in ganz extrem gefährliche Abhängigkeiten bringt, ja, die weit über diese mittelalterliche Manipulation durch die katholische Kirche rausgehen, ja, die damals ja auch sehr stark vorherrschend und bestimmend war. Ja, muss man auch bei aller muss man auch zugeben, ja, dass da vieles auch natürlich schiefgelaufen ist, wie Menschen dann auch in Angst versetzt wurden und auch in Zwängen gelebt haben. Ähnlich wie bei den Thessalonikern beginnt Paulus auch den Kolosserbrief am Anfang und hat auch diesen Dreiklang wieder drin. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir alle Zeit für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Also auch hier wieder Glaube, Liebe, Hoffnung verarbeitet in einer Ansprache, in einer Begrüßung von diesem Kolosserbrief. Und hier reden wir von dem Glauben in Christus Jesus, der sehr schön ausdrückt, wie eng die Verbindung und die Beziehung zu ihm ist. Christus hat in ihnen Wohnung gemacht, er lebt in ihnen und man spricht ja oft darum, der Christus in uns glaubt auch in uns. Ja, unser Glaube ist sehr innig, wenn der Christus, sein Geist in uns wohnt, ja, dann glaubt auch der Christus in uns. Und die Liebe zu allen Heiligen, deswegen ist mir der Vers wichtig, das ist, glaube ich, in der Satzung von der La Hue war das drin gestanden und das habe ich als Teenager auch mal gehört und dann Liebe zu allen Heiligen, da konnte ich gar nichts damit anfangen. Und habe dann immer wieder auch gehört, wie wichtig das ist, die Liebe zu allen Heiligen zu haben. Und wenn man in einer großen Gemeinde ist, ja, da ist es nicht so einfach. Ja. Und da hat man auch viel Streit mitbekommen unter Brüdern. Ich war dann aus jüngeren Jahren, 90er Jahre, auf der Bruderkonferenz. Da war ich echt erschrocken, wie viele Streitgespräche es da auch gab. Also auch bis durchaus ins Persönliche rein, ja, wo ich zur Claudia gesagt habe, also boah, das ist ja Wahnsinn, wie die Brüder da zum Teil miteinander reden. Die haben sich dann auch wieder vertragen, so war das nicht, aber das hat mich, das hat nicht zu Liebe zu allen Heiligen gepasst. Ja? Und habe dann auch gesagt, ich möchte mal nicht so rabiat argumentieren. Ja? Und das ist, glaube ich, uns auch wirklich auferlegt und ich habe es auch wirklich nachgeschlagen. Auch hier steht das Wort Agape, also nicht eine menschliche, nicht Philia, also diese menschliche Sympathieliebe, sondern wirklich diese göttliche Liebe zu allen Heiligen. Und das ist auch das, was es nur sein kann, weil wir von uns heraus können gar nicht alle Heiligen lieben. Das schaffen wir gar nicht. Also wir können das nur, weil wir die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen haben, zusammen mit seinem Geist. Ja? Und alle anderen Heiligen ja auch. Und dieses gemeinsame Bindeglied, diese gemeinsame Basis, einen gemeinsamen Geist zu haben mit der Liebe Gottes, die da mit dem Geist zusammen dazukommt, ja, nur das befähigt uns auch Liebe zu allen Heiligen zu haben. Und ich sage auch, ich bin auch in einer großen Gemeinde, wisst ihr ja, da gibt es natürlich auch Leute, da stimmt die Chemie besser und da stimmt die Chemie schlechter. Ja, und ich muss nicht mit den Leuten, wo ich weiß, da stimmt die Chemie nicht so gut, muss ich nicht krampfhaft versuchen, mich anzufreunden, ja. Aber ich kann natürlich ihnen im Geist und im Glauben begegnen und hatte gerade neulich, saß ich nebendran, neben jemand, der, ja, wo ich eine gewisse Geschichte auch damit habe und wo ich sage, da ist jetzt die Chemie nicht so optimal. Ne? Und da kamen wir, haben wir trotzdem gefragt, wie geht's euch, was macht ihr so, Kinder und so. Und da hat sich ein wahnsinnig inniges, gutes Gespräch entwickelt. Und seither begegnen wir uns ganz anders. Es war wirklich eine schöne Erfahrung, einfach das mal ein Stück weit zu praktizieren. Ja, das geht auch. Ja. Da hat man richtig gemerkt, wie diese gemeinsame Basis, der eine Geist, tatsächlich dann auch wirkt. Und das ist kein Gefühlsthema, sondern das ist was wir grundsätzlich einfach haben sollten, dass wenn wir sagen, jemand, der den Geist Gottes hat, egal wenn der vielleicht an der einen oder anderen Stelle für uns völlig unverständliche Dinge sagt oder tut, er ist ein Heiliger, wie ich auch. Ja, und ich soll die Liebe zu allen Heiligen dann auch praktizieren. Ja. Und Deswegen hat es mich gefreut, dass ich dann die Stelle irgendwann entdeckt habe, wo diese Liebe zu allen Heiligen dann auch von den Kolossern praktiziert wird als Beispiel für uns. Und natürlich auch hier die Hoffnung dazugestellt, die für uns aufgehoben ist in den Himmeln. Also eine Hoffnung, die wirklich auch auf den Himmel ausgerichtet ist, wie ich schon vorgesagt habe, diese gemeinsame Hoffnung, die wir in dem Geist, den wir auch gemeinsam haben, automatisch auch mithaben. Ja, also wir werden ja dann auch in den Himmeln als Glieder am Leib, den Leib und den Fülle Christus mit dem Haupt zusammen bilden. Also jeder Heilige, den ich auch hier schon kennenlerne, wird auch in Zukunft mit mir verbunden sein. Der Organismus funktioniert ja nur, wenn alle dabei sind. Deswegen haben wir auch diese gemeinsame Hoffnung. Und natürlich, wenn ich den Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung nenne, dann ist die Stelle 1. Korinther 13, 13 natürlich auch in euren Gedanken sicher drin. Da schreibt Paulus: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich habe das Kapitel 1. Korinther 13 kurz gelesen, ja, und es ist eigentlich verwunderlich, da geht es eigentlich fast ausschließlich um die Liebe. Ja. Und im letzten Vers kommt dann auf einmal der Glaube und die Hoffnung noch mit dazu. Da denke ich, wie kommt der Paulus jetzt eigentlich da drauf? Ja. Und er schreibt, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, im Prinzip kann man daraus schließen, das sind die drei Pfeiler, auf denen Paulus einfach sein Evangelium aufgebaut hat. Das heißt, wenn ich von einem Thema spreche, ob das jetzt Glaube, Liebe, Hoffnung ist, kann ich die anderen beiden oder eins der beiden anderen immer automatisch mit dazu nehmen, weil das immer mit dazugehört. Das kann ich nicht losgelöst voneinander betrachten. Deswegen kann er natürlich im letzten Vers von 1. Korinther 13 dann diese beiden anderen Säulen, diese anderen Grundfesten des Evangeliums, Glaube und Hoffnung, mit dazu nehmen. Und dann wissen wir ja schon, das Größte da unter diesen dreien, die Größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, und das Hohelied der Liebe, wie es ja heißt, ja, ist uns bekannt, aber habt ihr euch schon mal überlegt, warum denn die Liebe jetzt da das Größte von diesen drei Dingen ist? Ja? Wo ist da der Zusammenhang? Und ich habe da einiges gelesen, mir Gedanken gemacht, ja, und habe dann Gedanken beim Heinz Schumacher gefunden, der, denke ich, in die richtige Richtung da geht, der mich auch ein Stück weit da überzeugt hat. Die Liebe Gottes, das ist das, was schon immer da war, weil sie ganz eng mit Gott und seinem Wesen verbunden ist. Die Liebe Gottes ist total in ihm drin und mit ihm zusammengebunden. Und die Liebe Gottes ist letztendlich der Grund, warum es überhaupt eine Schöpfung gibt. Weil Liebe immer ein Gegenüber braucht. Weil Liebe sich äußern will. Weil Liebe irgendwo eine Bezugsperson braucht, ein Adressat braucht. Ja? Und deswegen hat Gott ja auch die Schöpfung ins Dasein gezeugt, um auch einfach ein Objekt für seine Liebe zu haben, ja, sich auch äußern und darstellen zu können. Deswegen ist die Liebe Gottes, steht mit Gott zusammen, vor aller Zeit, in aller Zeit, über alle Zeit hinaus, wird die Liebe Gottes immer existieren. Und sie ist unerschöpflich. Sie hört niemals auf. Wir kennen ja die ganzen Eigenschaften, die in 1. Korinther 13 beschrieben werden. Ja. Und das ist natürlich klar, Glaube, Hoffnung, das sind Dinge, die kommen. Ja, und wenn der Glaube dann zum Schauen irgendwann überführt wird, wir werden ihn sehen, wie er ist, steht dann 1. Johannes 3, Vers 2, kommen wir nachher noch dazu. Ja. Der Glauben wird irgendwann durch das Schauen auch abgelöst sein. Ja. Und die Hoffnung wird irgendwann erfüllt sein. Ja. Aber die Liebe wird immer weitergehen. Und das, was uns dann unseren Auftrag ausführen lässt, die Berufung des Fülle Christus, das ganze All zurechtzubringen, ja, den Erbteil zu ergreifen und dann wirklich zu wirken, den Heilsplan auszuführen, das ist alles getrieben und gesteuert von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist der Kraftstoff, ja, für das Heilshandeln Gottes, der niemals versiegt. Ja. Und Gott geht niemals die Luft oder die Liebe aus. Das wird niemals passieren und das trägt alles und das sorgt dafür, dass der Heilsplan Gottes bis ins letzte Geschöpf hinein verwirklicht wird und realisiert wird. Und Gott dann auch alles in allem und in allem dann auch sein wird. Und das war ein wertvoller Gedankengang, der dann kam und der ganz wichtig ist in dem Verständnis, auch was diese Hoffnung angeht, weil auch Hoffnung und Liebe eben ja auch zusammengebunden sind. Wir lesen zum Beispiel, dass die Liebe Gottes in einen Kausalzusammenhang mit der Hoffnung gesetzt wird. In Römer 5, den Anfang, ich lese des Zusammenhangs willen die ersten 5 Verse. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Drangsal, da wir wissen, dass die Drangsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber beschämt nicht, Schumacher schreibt, enttäuscht uns nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Abschnitt gibt viele Predigten her. Ich möchte nur auf 2 Aspekte eingehen. Einmal dieses Rühmen aufgrund der Herrlichkeit, der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Erinnert natürlich an die Stelle Kolosser 1, 27. Das ist eine Auswirkung unseres Glaubens. Wir sollen diese Hoffnung nicht unterm Scheffel halten. Wir sollen uns diese Hoffnung rühmen. Das heißt, auch gegenseitig uns diese Hoffnung zusprechen. Sicher hat es der Rainer gestern bei der Beerdigung natürlich auch gemacht. Ja. Und es ist schön, bei der Beerdigung hat man immer die Chance, auch Menschen zu erreichen, die eben diese Hoffnung nicht kennen und nicht haben und die nicht glauben. Ja. Beerdigungen sind eine wunderbare Gelegenheit, auch seinen Glauben zu bezeugen und wirklich zu missionieren. Ja. Und wir sollen von dieser Hoffnung der Herrlichkeit, wir sollen davon singen, wir sollen davon sprechen, wir sollen uns das zusprechen, uns auch gegenseitig damit trösten. Ja. Und wir rühmen uns der Drangsale, der Trübsal, der Bedrängnisse, je nach Übersetzung. Das machen wir ja nicht, weil wir masochistisch veranlagt sind, sondern das ist so dargestellt, weil das am Ende uns die Hoffnung wieder ins Blickfeld drückt, weil wir am Ende, wenn wir Drangsal, wenn wir in Not und Leid und Elend sind, weil wir irgendwann dann im Glauben bewährt wieder auf unsere Hoffnung zurückfallen, sag ich mal, als der Grund, auf dem wir da stehen. Und das führt uns dann zu einem Perspektivenwechsel, dass wir dann wieder auch vertrauen und glauben, Gott wird uns helfen aus der Not heraus. Ich habe es zu meiner heute Morgen auch gesagt, ich hatte eine echt schwierige Phase am Anfang des Jahres auf der Arbeit und ich hatte natürlich viel im Gebet es bewegt und hatte natürlich beim Beten immer auch die Hoffnung, ja, dass Gott mir hilft. Und er hat es in wunderbarer Weise auch getan. Die Erfahrung durfte ich wirklich machen. Aber es war wirklich ein schwerer Weg. Und da habe ich das ein Stück weit erfahren. Das war jetzt keine Trübsdrangsal, die ich jetzt um meines Glaubens willen zu erleiden hatte. Es war einfach eine persönliche Not, in die ich da reingestellt war. Aber die Erfahrung durfte ich machen. Ja. Wenn man dann in einer Bedrängnis ist, woher sie auch immer kommt, wird man irgendwann bei der Hoffnung landen und hofft dann und ringt im Glauben und bewegt es dann auch im Gebet und bezieht sich auf diese Hoffnung, die wir eben im Glauben haben dürfen. Ja, und dann steht in Vers 5 ja drin, die Hoffnung enttäuscht uns nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Ja, dieser Kausalzusammenhang, der wurde mir erst klar, als ich das jetzt nochmal in der Vorbereitung gelesen habe, ja. Dass dann so eine Verbindung zwischen Hoffnung und Liebe Gottes entsteht. Und das ist eben der ähnliche Gedanke, den ich vorher schon geäußert habe. Diese Liebe Gottes ist eben die Garantie, auch die Garantie, dass unsere Hoffnung eben nicht vergeblich ist. Weil wir eben die Liebe Gottes und den Geist Gottes in unserem Herzen haben, dürfen wir wissen, wir hoffen nicht vergeblich. Diese beiden Dinge sind deswegen untrennbar miteinander verbunden. Und noch eine wichtige Stelle aus Hebräer 11, Vers 1, Glaube und Hoffnung verknüpft. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder eine feste Überzeugung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Heinz Schumacher schreibt dazu, der Glaube macht unsichtbare, erhoffte zukünftige Dinge zu einer Wirklichkeit, mit der man rechnet. Fand ich eine gute Beschreibung. Wir rechnen da auch wirklich damit. Es ist keine vage Hoffnung, das ist keine, vielleicht kommt es auch ganz anders oder so, sondern das wissen wir. Ja?
Das, was uns an Verheißungen gegeben ist von Gott, das ist real, das wird passieren, das wird wirklich sein. Und in unserem Denken, deswegen rechnen wir ja auch mit einer Entrückung. Wir planen das in unser Denken mit ein. Ja, wir wissen zwar nicht, wann es ist, aber dass es ist, ist gar keine Frage. Ja, wir sind davon überzeugt, Gottes Verheißungen werden sich erfüllen, seine Zusagen sind gültig. Und es braucht keinen Plan B im Heilsplan Gottes. Den Plan B brauchen manchmal wir, wenn wir eigenen Pläne nachjagen und eben nicht nach Gottes Willen und Wegen fragen. Ein Beispiel möchte ich aus Römer 4 nennen, wo es um Abraham geht. Das ist ein längerer Textabschnitt, aber den möchte ich um des Zusammenhang Willens lesen. Römer 4, Vers 16 folgende. Darum ist es, also das Erbe, was Abraham verheißen war, Vater vieler Nationen zu werden, darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung allen Nachkommen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, also Israel, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend, und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also der Abraham ist ja das große Glaubensbeispiel und auch das Beispiel, wie aus dem Glauben eben diese Hoffnung auch kommt. Gegen Hoffnung, gegen alle Hoffnung hat er gehofft, dass der Sohn der Verheißung, der Isaak, zusammen mit der Sarah, dass ihm der geschenkt werden würde. Das war biologisch komplett Quatsch. Ja? Er war fast 100 Jahre alt, die Sarah 90 Jahre alt, das war eigentlich unglaublich. Und später ging es ja noch weiter, als er dann diesen Sohn der Verheißung opfern sollte, ja, war er bereit dazu, er hätte ihn geopfert auf dem Berg Moria. Das hätte er gemacht, wenn ihm Gott nicht im letzten Moment, wenn der Engel nicht gesagt hätte, halt ein, ja, als er ihn schon töten wollte. Ja. Weil er eben geglaubt hat, dass wenn er ihn umbringt, dass Gott ihn auch wieder zum Leben zurückführen könnte. Das steht ja auch in der Römer 4 Stelle drin. Ja. Er glaubte, dass Gott auch von den Toten zum Lebenden wieder zurückführen kann. Also so stark war der Glaube und so groß war seine Hoffnung, ja, dass das, was Gott ihm verheißen hat, dass es auf jeden Fall auch eintreffen wird. Ja. Und da ist er uns ein ganz wunderbares Beispiel für jemand, der wirklich im Glauben so stark ist, dass diese Hoffnung so überwiegt, dass er sein Handeln ganz und gar auch darauf ausrichten kann. Ja? Also er glaubt das, was wir auch glauben, wenn wir im festen Stand haben, dass Gott wirklich der allmächtige Schöpfer aller Dinge ist, der alles zusammenhält, wo alle Fäden zusammenlaufen, auf der großen Weltbühne als auch in unserem kleinen persönlichen Leben. Und das wusste der Abraham. Er hat einen großen Plan mit ihm, mit Abraham, Vater vieler Nationen, das ist Weltgeschichte, das war ja die größtmögliche Verheißung, die man sich überhaupt vorstellen kann für eine einzelne Person. Und da war die Weltbevölkerung war noch minimal im Vergleich zu heute. Ja, da war so eine Verheißung, war ja eigentlich unglaublich, ja, das Maximale. Ja. Und hing aber an seinem persönlichen Leben, er und die Sarah als altes Ehepaar, davon soll es ausgehen. Das war vollkommen, das zusammenzubringen, war eigentlich menschlich vollkommen unmöglich. Ja. Aber er hat daran festgehalten. Und da ist er uns ein großes Vorbild, der Abraham, mit seinem Glauben und der Hoffnung, die aus diesem Glauben erwachsen ist. Und so haben wir am Anfang ja auch gelesen, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überreich sein oder überströmen zu lassen, die Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewegt. Das sagt die Stelle aus. Ja? Eine überströmende Hoffnung. Eine überströmende Hoffnung. Heißt eigentlich auch ganz klar, dass wir von unserem eigenen, so wie es der Abraham gemacht hat, von unserem eigenen Denken, von unserer eigenen Interpretation der Dinge, von unserem eigenen Horizont wegdenken und in der göttlichen Perspektive tatsächlich auch denken, uns vom Heiligen Geist auch bestimmen lassen, der Heilige Geist immer mehr uns auch ausprägt. Und dann haben wir eben diese Freude, Frieden im Glauben und eben diese überströmende Hoffnung. Und überströmende Hoffnung ist auch was, was sich nach außen äußert. Dann sprechen wir auch, wenn es überfließt, sprechen wir auch über diese Hoffnung, die wir in uns haben, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das ist uns dann automatisch ein Anliegen. Und ein starker Ausdruck ist die Beschreibung, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Da hat er Karl Geyer geschrieben, Gott selbst wird in dieser Stelle ein Gott der Hoffnung genannt. Das ist einer der gewaltigsten Titel Gottes. Er selbst erträgt das Leid und die Not aller Äonen nur, weil er die Hoffnung, die bestimmte Erwartung hat, dass einmal alles neu wird. Also Gott selbst ist in diese Hoffnung quasi mit eingeschlossen, hat er formuliert. Fand ich eine relativ steile Formulierung, aber ist wirklich so. Gott selbst, ja, steht für diese Hoffnung, dass mal alles neu werden wird und alles in allem und alles in allen er sein wird. Ja. Das ist ganz tief auch im Wesen Gottes mit verankert. Es ist das Ziel der Heilsgeschichte, was Gott sich vorgenommen hat, was in seinem Herzen ist. Ja. Und das ist eine ganz konkrete Hoffnung, die auch wir haben dürfen. Und was wir auch wissen dürfen, als persönliche Hoffnung, gilt jetzt auch für die Veronika, du hast es gesagt, der Leib ist jetzt in die Erde gefallen. Wir sind Erlöste als Gläubige. Wir sind Erlöste, Gerettete, ja, aber wir warten noch auf unsere Vollendung, auf die Erlösung unseres Leibes. Ja. Das ist was, was Paulus in Römer 8 ja sehr stark betont. Ja. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir leben hier noch im Irdischen, im Fleisch. Ja. Wir haben den Geist Gottes in uns, Christus in uns, ein Stück Herrlichkeit natürlich dann auch schon in uns. Aber wir sind noch nicht in diesem Zustand, der uns verheißen ist. Wir haben noch diese Hoffnung, dass unser Leib einmal vollendet werden wird, dass wir auch einen Herrlichkeitsleib bekommen. Das schreibt Paulus in Römer 8, 23. Nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Es hat jetzt schon begonnen, wir haben eine Neuzeugung im Geist erfahren. Ja? Wir sind erlöst, wir haben göttliches Leben in uns, aber wir haben da noch was vor uns. Und in Römer 8, 16, 17 erklärt Paulus, dass uns die Innewohnung des Geistes Gottes zu Gottes Kindern, zu Gottes Söhnen macht und wir dadurch auch Erben sind, Miterben Christi, das habe ich schon erwähnt. Das Erbe ist das All und da haben wir ein Erbteil dran. Und das All zurechtzubringen, ist der Auftrag des Fülle Christus, wenn wir dann mal vereint sein werden. Ein wunderbarer, großer Auftrag, eine unbegreifliche Bestimmung. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll, will es auch gar nicht. Das wird Gott uns dann schon zeigen und er wird uns dafür gebrauchen. Und er sagt, der Geist Gottes ist quasi das Unterpfand unseres Erbes in Epheser 1, Vers 14. Ja? Dass wir dieses Erbe dann auch tatsächlich antreten werden, das dürfen wir wissen, weil wir das Unterpfand des Geistes darauf schon haben. Und das Unterpfand des Geistes ist auch die Garantie, dass wir die Erlösung unseres Leibes auch erleben werden. Ja? Also das ist das, was der Geist Gottes uns jetzt schon zusichert. Der Geist Gottes ist das Unterpfand für das Erbteil, das Anteil am Erlösungswerk des ganzen Alls, sowie für den Herrlichkeitsleib, den wir erhalten werden, wenn das Haupt Christus sich mit den Gliedern seines Leibes, mit uns, der Gemeinde, vereint. Und dazu passend Philipper 3, 20 und 21, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir erwarten, dass Jesus aus den Himmeln wiederkommt, dass es zur Umgestaltung unseres Leibes kommt. Für mich ist es das Gleiche wie die Erlösung unseres Leibes nach Römer 8. Und wir haben das Bürgertum in den Himmeln schon jetzt, ja? Aber wir sind natürlich noch hier auf der Erde und dadurch auch in ein gewisses Spannungsfeld gestellt. Ja? Und diese wirksame Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann, das wird für uns Gläubige dann ganz konkret erfahrbar und spürbar, weil wir dann eben diese Umgestaltung des Leibes erleben. Da geht es nicht darum, eine Gewaltherrschaft auf der Erde auszurichten, sondern es ist ja dieser Liebesdienst, den wir an der Schöpfung dann vollziehen werden, um sie dann zurechtzubringen und zurück zum Vater zu führen. Und nach 1. Korinther 6 wissen wir ja, dass wir Engel richten werden. Das sagt uns ja Paulus. Ja? Also das ist ein Teil dieses Dienstes, den wir dann an der Schöpfung auch vollbringen werden. Und was auch noch wichtig ist, wenn wir von der Hoffnung sprechen, wenn wir von der Hoffnung reden, diese Hoffnung, die wir haben, ist letztendlich immer mit einer Person verknüpft. Keine Sache, sondern die Person Jesus Christus. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir von unserer Hoffnung reden, nicht von irgendwelchen unbestimmten Dingen reden, die noch kommen, unbegreiflich für die, die keinen Geist Gottes in sich haben, sondern dass wir ganz konkret sagen, unsere Hoffnung ist zusammengebunden mit Jesus Christus. Dieser Jesus, der als Sohn Gottes auf die Erde kam, in Niedrigkeit und gestorben ist und wieder auferstanden ist und der wiederkommt. Das ist Gegenstand unserer Hoffnung. Alles, was mit unserer Hoffnung verbunden ist, ist immer direkt mit Jesus Christus verbunden. Und jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, den wir betrachten müssen, wenn wir von der lebendigen Hoffnung reden, finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und in Vers 21, die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf das ihr im Glauben und Hoffnung zu Gott haben möchtet. Also die Hoffnung gibt es im ganz wesentlichen direkten Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu Christi. Ganz wichtig zu verstehen, egal ob jetzt Jude oder Grieche oder ob als Glied am Leib des Christus, als Erstling oder erst nach schweren und langen, äonenlangen Gerichten, Jesus Christus ist für alle Geschöpfe der Erstling, der aus den Toten auferstanden ist. Und durch Kreuz und Auferstehung wird es einst jedem Geschöpf möglich sein, in die Gemeinschaft des Vaters zu treten. Durch alle Gerichte, durch den ganzen Heilsplan, ganze Heilsgeschichte hindurch, wird jedes Geschöpf letztendlich immer nur auf Basis der Liebe Gottes, die dazu geführt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, der sich geopfert hat, gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist. Das ist die Grundlage, um in die Gemeinschaft mit dem Vater zu kommen. Ob das jetzt wie bei uns ganz ohne Gericht als Erstling funktioniert, auf dem direkten Weg und wir dann quasi mithelfen, dann auch weitere dann zum Ziel zu führen. Ja? Oder durch viele Gerichte. Am Ende wird es immer darum gehen, das Kreuz Jesu anzunehmen, dass alle Sünde, alle Schuld vom Sohn Gottes, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, steht drin im Johannes. Ja? Das ist das, was für alle gilt. Ja, und wer das annimmt, ja, der wird gerettet werden, der wird gemeinschaftsfähig sein für Gemeinschaft mit dem Vater. Auch durch alle Zeiten und Äonen hindurch, was da an Heilsgeschichte noch ablaufen wird. Das ist an diese Auferstehung, an Kreuz und Auferstehung zusammengebunden. Ja. Und das muss ich verstanden haben. Darunter muss ich jedes Geschöpf beugen, muss akzeptieren, dass Gott zur Verantwortung zieht, ja, dass Gott Gericht auch übt, ja, nicht um hinzurichten, sondern eben um herzurichten und jedes Geschöpf zu dieser Erkenntnis zu bringen. Ja. Ich habe neulich eine Satire-Sendung gesehen, wo jemand eigentlich gespottet hat, ja, und sagt, irgendwo machen die Gläubigen uns Angst, dass wir in die Hölle kommen, auf der anderen Seite reden sie immer nur von der Liebe Gottes. Das hat er nicht verstanden, das war für den ein Widerspruch. Ja? Und es ist menschlich gesehen auch nicht greifbar, wenn du das jemand sagst. Gott liebt dich und Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Und wenn du aber nicht zum Glauben kommst, dann musst du in ein furchtbares Gericht, da kommst du in die Hölle. Ja? Das kriegt man nicht so einfach zusammen. Ja? Und das ist auch für uns nicht so ganz einfach. Und wir müssen in der Verkündigung natürlich darauf achten, dass wir das auch fein unterscheiden, ja, dass es ganz verschiedene Wege gibt. Und natürlich sind wir dankbar, dass wir Erstlinge sind, die nicht ins Gericht müssen. Ja, aber wir wissen, es sind sehr, sehr viele Menschen, die in dieses Gericht leider gehen müssen. Ja? Und das ist eine Tatsache, die ist unangenehm, ja? Und wird oftmals auch verwässert, auch von den Kirchen. Ja? Wird wenig von Gericht gesprochen. Gott zieht uns zur Verantwortung, aber er zieht uns nur, und das glaube ich ist wichtig, dass wir das ganz individuell auch sagen, Gott zieht uns jeden Menschen zur Verantwortung in dem Maß, in dem man ihn auch zur Verantwortung ziehen kann. Also es gibt Menschen, die sterben, ohne jemals den Namen Jesu überhaupt gehört zu haben. Ja? Die wird er natürlich ganz anders mit anderen Kriterien zur Verantwortung ziehen und bewerten, als diejenigen, die in einem Umfeld gelebt haben, wo sie mit dem Namen Jesu in Kontakt, in Verbindung gekommen sind. Und dann gibt es natürlich das ganze Thema Auserwählung, wo wir sagen, ja, wie kann man den Menschen zur Verantwortung ziehen, die eben nicht auserwählt waren. Ja? Auch da wird Gott als der gerechte Richter Kriterien haben und das gut und richtig machen. Ja? Und kein Geschöpf wird ihn anklagen und sagen, das war unfair, wie du mich behandelt hast. Ja? Das muss man vom Ende her denken. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja? Aber am Ende geht es immer darum, das Kreuz anzunehmen, die Sündenvergebung anzunehmen, anzuerkennen, dass Jesus alle Schuld und Sünde getragen hat, stellvertretend gestorben ist für unsere Sünden und dass wir deswegen errettet sein können. Ja. Und das ist eine wichtige Wahrheit, die wir bezeugen können. Und wir dürfen wissen, zu dieser Erkenntnis muss und wird jedes Geschöpf kommen, auf welchem Weg auch immer. Und weil es eben nicht von den Geschöpfen abhängt, sondern von Gott abhängt und seine Liebe eben das ist, was sich durchsetzen muss in der Heilsgeschichte, dürfen wir wissen, dass es zu einem wirklich guten Ende dann auch tatsächlich kommt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja? Und deswegen wird es passieren, auch wenn es durch lange und schlimme Gerichte hindurch erst geschehen wird. Eine weitere wichtige Stelle finden wir in Hebräer 6 mit einem sehr konkreten Bezug. So hat Gott, da er wollte den Erben der Verheißung überschwänglich beweisen, dass sein Rat nicht wankte, einen Eid dazu getan. Da geht es um den Isaak als Erben der Verheißung, wo er nicht nur die Verheißung formuliert hat, sondern sozusagen auch einen Eidschwur geleistet hat, kann man in 1. Mose 22 nachlesen. Auf dass wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, also die Verheißung und den Eidschwur, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung. Also wenn Gott Verheißungen schenkt und noch einen Eidschwur dazu gibt, ja, dann haben wir es eigentlich leicht, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten, weil Gott ja nicht lügen kann. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, dahin der Vorläufer für uns eingegangen ist, Jesus, ein hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der Hebräerbrief ist ja nicht einfach zu verstehen mit der Ordnung Melchisedeks, diesem speziellen Hohepriester. Hast du ja auch aus dem Hebräerbrief vorgelesen vorhin, ja. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, dieser Anker, diese Hoffnung als Anker unserer Seele, die bis ins Allerheiligste hineinreicht. Warum? Weil eben der Erstling Christus für uns da als Hohepriester Eingang gefunden hat. Ja, hier wird nicht Erstling genannt, sondern eben Vorläufer. Aber das ist, denke ich, damit gemeint. Wir haben dadurch auch mit einem Zugang zu diesem Allerheiligsten, weil Jesus als der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks da den Weg auch gegangen ist und auch für uns dann eröffnet hat. Und das als Anker unserer Seele deutet darauf hin, dass das ganz tief bis in unsere Persönlichkeit auch hindurchdringt. Ja? Das ist keine Theorie, sondern das ist ganz praktisch. Ja? Und ein Bild, was ich glaube irgendwo noch gelesen habe, der Anker, der muss sich ja irgendwo festkrallen, damit er auch Weg und Halt gibt. Ja? Und das Festkrallen könnte man an einem Fels, den Christus, auch noch formulieren. Ja, war, fand ich, ein schöner Gedanke an der Stelle, steht so nicht drin. Aber da sind wir verankert in dem Christus. Ja. Und die Hoffnung als Anker unserer Seele, weil wir das wissen, dass wir diese Hoffnung der Herrlichkeit haben dürfen, wirklich beim Vater sein zu dürfen. Und dass das, was er verheißen hat und auch per Eidschwur belegt hat, im Falle Isaak bei der Gründung, bei der Schaffung des Volkes Gottes, dass wir das einfach als feststehend für uns sehen dürfen. Sicheren und festen Anker unserer Seele durch Gottes Verheißungen, durch den Eidschwur. Ein sehr schönes Bild. Ein Anker gibt festen Halt, sorgt dafür, dass wir nicht schutzlos umhertreiben. Und es berührt uns, wenn wir das lesen. Und führt uns noch in eine weitere Stelle, die auch schon angeklungen ist vorher beim Thomas, 2. Thessalonicher 2, 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Ein sehr schöner Segensspruch, den lese ich auch öfters vor, weil da alles drinsteckt. Drei wunderbare Gaben Gottes, ja, ewiger Trost, gute Hoffnung und als Voraussetzung dafür die Gnade, wenn Gott uns sich offenbart und sich zu uns herunterneigt, in seiner Liebe Gemeinschaft mit uns sucht. Und das brauche ich in meinem Leben. Mehr brauche ich nicht, die Gnade Gottes, ja, und Trost und Hoffnung. Dann kann ich auch gute Werke tun, dann kann ich gute Worte reden, weil dann habe ich alles, was ich dazu brauche, zu Gottes Ehre, zum Segen für uns und für andere. Als Reaktion, als Frucht dessen, was ich geschenkt bekommen habe, nicht gesetzlich natürlich, sondern weil ich das verstanden habe, erkannt habe, was ich alles von ihm empfangen habe, da möchte ich Frucht bringen, da möchte ich was weitergeben. Und so schreibt es auch Johannes in 1. Johannes 3, Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Da kommen jetzt nochmal einige neue Aspekte dazu, dieser Reinigungsaspekt. Ja, vieles haben wir davon schon betrachtet. Der Zusammenhang mit der Liebe Gottes, der am Anfang steht, haben wir alles besprochen. Ja. Und wir wissen, dass das Konsequenzen hat, wenn wir das mal verstanden haben, dass wir mit ihm vereinigt werden, dass wir ihm gleich sein werden, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, dass wir ein Herrlichkeitsleib bekommen werden. Ja. Und dann in Vers 3 die Konsequenz dieser Erwartung, dieser Hoffnung und dieser Erkenntnis ist, ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Eine Reinigung muss auch erfolgen, bevor wir diesen Herrlichkeitsleib bekommen, bevor wir diese Vereinigung Haupt und Glieder, bevor die geschehen kann, müssen wir eine Reinigung erfahren. Vor dem Richterstuhl Christi müssen wir alle offenbar werden nach 2. Korinther 5,10. Und da geht es nicht um Rettung und Verlorensein, natürlich nicht, weil das sind ja alles Gemeindeglieder, sondern da geht es darum, dass alles das, was nichts getaugt hat, dass das verbrennt und weggetan wird. Ein Reinigungs- und Läuterungsgericht ist es, damit wir eben passend sind und ohne Flecken und Runzeln, wie es in Epheser 5 heißt, vor Jesus Christus und vor den Vater hingestellt werden können. Gereinigt und geläutert, nachdem wir vor dem Richterstuhl Christi erschienen sind und eben das alles offenbar wurde und wir dann eben diese Dinge, die nicht passen, auch ablegen konnten und durften und auch mussten. Ja. Das ist wichtig, dieser Reinigungsprozess. Gott ist ein heiliger Gott. Ja, alles, was nicht passt, kann nicht in seine Gemeinschaft mit hineinkommen. Ja. Deswegen brauchen wir diesen Richterstuhl Christi. Und dann sind wir bereit, auch unseren Auftrag auszuführen. Und wenn wir das glauben und diese Hoffnung haben, dann ist es ja nicht was, wo wir sagen, das warten wir mal vor dem Richterstuhl, dann wird das alles verhandelt, sondern dann, wie es der Johannes schreibt, ja, der reinigt sich gleich, wie auch er rein ist, dann wollen wir das jetzt schon natürlich so gut, wie wir es können, praktizieren, dass wir uns reinigen. Ja. Und das ist mir selber natürlich schon auch unangenehm, weil wenn ich dann denke, was ist bei mir nicht so ganz sauber, ja, dann fallen mir schon ein paar Dinge ein, die man da nennen könnte, muss ich ehrlich bekennen. Ja. Und da ist so eine Stelle dafür gut, auch zu sagen, okay, da zeigt mir Gott mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo ich was verändern sollte. Ja. Am Verhalten, aber vielleicht am Denken. Ja. Das sind solche Dinge, die natürlich auch mit der Hoffnung zusammenhängen. Wenn ich diese Hoffnung habe, dann wirkt sich das auch auf mein Leben an der einen oder anderen Stelle aus, dass ich Dinge ändern muss, dass ich Dinge anders vielleicht tun muss, als ich sie bisher tue. Und das ist ja auch Glaubensleben, wenn wir unseren Glauben leben, unseren Weg im Glauben gehen, in der Gemeinschaft mit den Geschwistern, im Studieren des Wortes Gottes, dass wir eben auch Dinge erkennen, wo wir sagen, da braucht es eine Korrektur. Ja. Oder vielleicht auch nur mal ein Gespräch mit jemandem, dass man was bereinigt, was vielleicht zwischen einem steht, zwischen einem Bruder, einer Schwester oder auch in der Familie oder auch auf der Arbeit, wo auch immer, ja, dass man Dinge einfach dann auch bereinigt. Ja. Und dass wir uns auch interessieren für das, was natürlich, was kommt. Ja, wenn ich eine Firma übernehmen will, als zum Beispiel Sohn von einem Firmeninhaber, dann gucke ich nicht erst dann, wenn ich beim Notar war und die Firma umgeschrieben ist, was die Firma eigentlich so macht und was da läuft, sondern ich fange vorher schon an, jahrelang mich einzuarbeiten, will das verstehen, will mich vorbereiten. Ja? Und so ist es mit der Reinigung auch. Wenn ich weiß, ich muss mal gereinigt sein und ich habe diese wunderbare Berufung, das All zu Gott zurückzuführen, da einen Anteil dran zu haben, ja, dann beschäftige ich mich auch damit. Dann beschäftigt mich das jetzt und dann stelle ich mein Leben auch hier und jetzt schon darauf ein. Ja. Also diese Heiligungslehre aus dieser Hoffnung heraus, ja, ist also ein wichtiger Aspekt. Nochmals Karl Geyer dazu. Das ist der biblische Weg, die Leute zur Heiligung zu führen. Man muss ihnen Hoffnung verkündigen. Man muss ihnen etwas geben. Teilhaber der göttlichen Natur nach 2. Petrus 1, Vers 4 wird man dadurch, dass man im Glauben die göttlichen Verheißungen ergreift. Nicht dadurch, dass man immer nur die Zuchtrute zu spüren bekommt. Also der hat es von der Zuchtrute, das war wohl damals, als er es in den 50er Jahren geschrieben hat, war das wohl eher so dieses gesetzliche Thema. Heiligung war immer mit einem sehr stark gesetzlichen Touch. Du musst, sonst ist dein Glaube nicht in Ordnung. Nein, die Reinigung sollte eben aus der Hoffnung heraus, aus einem eigenen Antrieb auf Grundlage der Hoffnung, die wir haben, auf dieser Basis sollte die Reinigung erfolgen, nicht aus einem Krampf oder aus einer Angst oder aus einer Gesetzlichkeit heraus. Und nur dadurch können wir dann auch die Kraft kriegen, uns zu verändern. Wir aus uns heraus, ich aus meinem fleischlichen Mensch heraus, ich kann mich nicht wirklich verändern. Ja? Das kann der Geist Gottes in mir bewegen, das kann ich nur aus der Kraft des Heiligen Geistes auch tatsächlich tun. Ja? Geht aber nicht automatisch, es braucht schon mich und meine Person auch dazu, meine Seele muss von meinem Geist da bewegt werden. Ja? Und das kann ich natürlich schon auch beeinflussen. Wir ergreifen die Verheißungen Gottes, weil wir wissen, dass sie erfüllt werden und dass wir unmittelbar auch etwas damit zu tun haben, dass sie erfüllt werden, weil wir eben einen Erbteil, einen Anteil daran haben. Ihr kennt die Stelle, 2. Korinther 1, 20. So viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Das durch uns habe ich von meinem Schwiegervater gelernt, das hat er immer sehr stark betont in seiner Verkündigung. Ja. Zur Verherrlichung Gottes ist das Ganze durch uns. Da sollen wir mit dazu beitragen. Jetzt habe ich versucht, den roten Faden zu spannen durch das Wort Gottes. Ihr habt das mitgekriegt, sehr viele Bibelstellen. Ihr seid noch einigermaßen dabei, habe ich das Gefühl. Nicht einfach, ja. Ich möchte es einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen am Ende, damit ihr es nochmal ein bisschen als Paket mitkriegt. Ja. Weil es ist keine einfache Sache, das so durch das ganze Wort Gottes mit nachzuvollziehen. Hoffnung gehört also zum Glauben ganz unmittelbar und eng dazu. Ohne Glauben keine Hoffnung. Und wenn wir keine Hoffnung haben, dann haben wir auch keinen Glauben. Wenn die Hoffnung schwindet, dann schwindet auch unser Glaube. Dann müssen wir unseren Glauben nähren, damit auch die Hoffnung wieder wächst. Der Glaube wiederum ist ein Gnadengeschenk Gottes. Er bedeutet, dass wir mit seinem Geist versiegelt sind, der Christus in uns Wohnung einnimmt, wir göttliches, unauflösliches Leben schon jetzt in uns haben. Das ist eine ganz gewaltige Botschaft, göttliches, unauflösliches Leben schon jetzt in uns zu haben. Können wir nur im Glauben fassen und jemand, der den Geist Gottes nicht hat, der kann das nicht begreifen. Und dieser Christus, dieser Geist in uns bewegt nach Römer 15, 13 diese überströmende Hoffnung und die befestigt uns wiederum im Glauben, schenkt uns Frieden und Freude. Hoffnung der Herrlichkeit, der Geist als Unterpfand auf die Erlösung unseres Leibes, die noch aussteht, die Umwandlung unseres Leibes der Niedrigkeit in einen Herrlichkeitsleib. Und der Geist als Unterpfand eben auf das Erbe, Erbteil am ganzen All zu sein, das All zurechtzubringen. Das ist was, was jetzt nicht nur in der Zukunft liegt, im Jenseits. Wir sollten auch im Diesseits schon uns so verhalten, dass wir uns dessen bewusst sind. Ja, und da, wo wir hingestellt sind, auch das bezeugen und verkündigen, dass einmal alles zu Gott gebracht wird und unseren Glauben auch frei bekennen und eben über das Sichtbare hinaus auch diese unsichtbare Dimension darstellen. Grundlage, Inhalt unseres Glaubens und damit auch all unserer Hoffnung ist letztendlich das Kreuz, der Opfertod Jesu mit dem Tod am Kreuz auf Golgatha und seine Auferstehung, die den Sieg über den Tod bedeutet, die Hinwegnahme aller Anklagen und Ansprüche Satans auf die gefallenen Geschöpfe. Darauf läuft es immer wieder hinaus. Dieser Mittelpunkt und Wendepunkt der Heilsgeschichte und auch der Weltgeschichte, da ist ja wirklich dann diese göttliche himmlische Dimension auf die Erde getroffen, auf Golgatha und der Tempel des Vorhangs zerrissen. Da kommen diese beiden Dimensionen in diesem Kairos direkt zusammen. Ja, Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Davon gehen wir immer wieder aus. Und das entspringt der Liebe Gottes. Was da passiert ist, die Opferung des Sohnes war der größte Liebeserweis Gottes, den es geben kann. Der größte Liebesbeweis Gottes und seines Sohnes. Nicht das Geschöpf baut sich nach dem Sündenfall im Garten Eden den Weg zurück zum Schöpfer, sondern der allmächtige Gott selbst sendet seinen Sohn, um die Schöpfung zu erlösen. Und diese Erlösungstat wird vollendet, wenn dann der Fülle Christus, Haupt und Glieder, das ganze All wieder zurechtbringen. Und das hat mich gefreut, hat mich erfüllt, das immer wieder zu sehen, wie sich diese Hoffnung zusammen mit dem Glauben und der Liebe Gottes durch die ganze Bibel zieht, das ganze Wort Gottes, hier vor allem das Neue Testament betrachtet, und dass wir das wissen dürfen, dass Gott das Ziel erreicht. Ja. Ich habe im Alltag mit so vielen Themen zu tun, wo ich sage, das ist so verrückt, das ist so wahnsinnig, das ist so antigöttlich und das hat so wenig mit dem Wort Gottes zu tun, mit dem Plan Gottes zu tun, das passt so überhaupt nicht zusammen. Ja. Da war es gut, sich damit mal zu beschäftigen, ins Wort Gottes reinzugehen und zu sagen, okay, das ist das unveränderliche, bestimmte Wort Gottes mit den Verheißungen, die sicher eintreffen. Auch wenn uns irgendwann eine KI steuert und wir mit dem Auto gefahren werden, statt selber zu fahren und was weiß ich, alles noch passiert. Ja. Gott hat es alles in der Hand und Gott steht da drüber. Seine Verheißungen gelten und seine Verheißungen kommen zum Ziel. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns diese Hoffnung gegeben hast im Glauben. Dass du uns den Glauben geschenkt hast und damit diese wunderbare Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung auf die Erlösung unseres Leibes und die Hoffnung für alle, für die ganze Schöpfung, dass sie zum Ziel gebracht wird, in deine Gemeinschaft zurückgeführt wird, Vater. Und dass du uns dazu gebrauchen willst, dass du uns dazu berufen hast, dass du uns dazu bereit machen wirst, dafür möchte ich dir von Herzen danken. Ich möchte dir danken, dass du uns auserwählt hast, dass wir solche sein dürfen, die dich verherrlichen zu deiner Ehre, deine Verheißungen erfüllen und lass unser Leben davon bestimmt sein, dass wir dir glauben, dass wir glauben, dass deine Verheißungen feststehen und dass deine Verheißungen sich erfüllen. Und hab Dank für alle Verheißungen, die schon erfüllt wurden, wie wir es auch in deinem Wort lesen, für dein Handeln mit Abraham, mit dem Volk Israel, mit den vielen Nationen. Dass wir auch sehen dürfen, wie sich deine Verheißungen vor unseren Augen erfüllen. Und so möchte ich bitten, dass du uns immer wieder neu unseren Glauben stärkst und dass die Liebe, die du in unsere Herzen ausgegossen hast, auch überfließt auf unsere Mitmenschen, in unser Umfeld hinein, dass wir als solche wahrgenommen werden, die von deiner Liebe auch erfüllt sind und bestimmt sind. Gebrauche uns da auch als Werkzeuge deiner Liebe, da wo du uns hinstellst. Hab Dank, dass wir in allem wissen dürfen, Herr Jesus, dass du als das Lamm Gottes alle Sünde und Schuld der Welt getragen hast und dass wir einmal ganz rein ohne Flecken und Runzeln dargestellt werden dürfen. Danke, dass alles, was dazu nötig ist, von dir kommt und dass du dafür die Voraussetzung geschafft hast. Und so lass uns auch, wo wir erkennen, wo wir uns reinigen sollen, wo wir uns ändern sollen, wo wir umdenken sollen, dass wir auch bereit sind, das zu tun und das, was du uns zeigst, auch umzusetzen. Danke für deine große Gnade, in die du uns hineinstellst jeden Tag neu und für deine große Geduld, die du mit uns hast. Amen. Amen.